Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Radio.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Robe.
95,6.
Hallo und herzlich guten Morgen. Ihr hört Radio Rabe und wir befinden uns bereits bis über beide Ohren in der Sendung Subkutan «Kultur, die unter die Haut geht». Ich bin Tire Müller und wünsche euch einen erbaulichen Mittwochvormittag. Architektur. Schon das Wort allein hat so viele Ecken und Kanten, dass man sich daran ein Stückchen Zahn abbrechen könnte. Wir haben heute eine ganze Sendung von Beiträgen über Architektur im Köcher. Die erzählen von den Visionen von Architekten, die die Welt von morgen planen. Was zum Beispiel macht ein deutscher Architekt in Äthiopien? Warum entwirft ein Architekturabsolvent als Abschlussarbeit einen Ruheraum aus Lehm? Darf das Berner Münster sein Patientenmäntel irgendwann einmal wieder abziehen? Und was will ein Buch mit dem Titel «Mach neu aus alt» – Welt retten, Geld sparen, Style haben? Diese Fragen haben wir uns für heute vorgeknüpft. Als erstes aber kommt John Caminada zu Wort. Er ist ein Bündner Architekt und Gastdozent an der ETH Zürich für Architektur und Entwurf. Und wenn er über Architektur redet, dann tönt es nicht nach Ecken und Kanten, sondern nach geformter Philosophie. Emilia Vasella hat mit ihm geschwätzt.
Schmackhaft, fröhlich, heiß.
Porträt!
In der Schweiz ist ja Bau ein ziemlich grosses Thema im Moment. Was sind denn Gefahren und was gibt es für Möglichkeiten?
Das Fantastische in der Schweiz, finde ich, ist, dass es relativ engen Raum eine sehr differenzierte Art gibt von Klimas, von Topografie, aber auch von Bauweisen. Und mein Bestreben geht eigentlich in der Richtung, dass man versucht, die Differenzen auch zu verstärken. Also ich glaube, durch das wird der Raum auch psychisch erweitert. Wenn du von Zürich nach Fring fährst und überall das Gleiche siehst, dann scheint die Welt viel kleiner zu sein, als wenn du auf differenzierte Ortschaften herkommst, die anders sind.
Was heisst das denn im Bauen, Differenzen schaffen?
Differenzen schaffen heisst nicht einfach willkürlich handeln, sondern auf das zu reagieren, oder das verstärken, was an sich an einem bestimmten Ort schon Kraft gibt. Ich glaube, vor dem steht an sich die Suche nach Identität. Und das ist nicht nur ein architektonisches Thema, sondern ein ganz fundamentales Thema. Das ist eigentlich ein guter Ort. Ein Ort ist dann gut, wenn er sich absetzt von anderen. Also man muss Grenzen ziehen. Das heisst nicht, sich abschotten von anderen Räumen. Aber ich glaube, ohne Grenze gibt es überhaupt keinen Handlungsraum.
Herr Caminada, Sie sind ja Professor an der ETH. Was für Räume schauen Sie denn dort an mit den Studenten?
Wir sind im Moment dran, eine Option zu beschreiben für einen neuen Nationalpark, der in der Schweiz heute entstehen sollte, in Graubünden, der grösste Nationalpark der Schweiz, Park Adula. Und dort versuchen wir so eine Option zu entwickeln, zu beschreiben, die genau zwischen diesen Extrempositionen einlagert, also zwischen Natur und Kultur. Also wie eine Training oder eine Auflösung von der Training, da ist Schutz und da ist Markt. Das muss irgendwie langfristig schaffen. Ich glaube auch, dass man dann auch Landschaft nicht mehr so stark würde als Ressource und als Ware begreifen, sondern so eine schöne Form zwischen Achtsamkeit und auch Aneignung. Also wir müssen auch wieder den Mut haben, in der Landschaft etwas machen, mit der Landschaft können schaffen.
Was würden Sie denn gerne sonst noch Ihren Studenten ans Herz legen?
Für mich ist es unglaublich wichtig, dass junge Menschen auch versuchen, zu verstehen, wie Prozesse funktionieren, wie wirklich Materialien funktionieren, was Eigenschaften von Material sind, tief in der Konstruktion hineingesehen. Formen entstehen dann wirklich aus den Ursachen, aus ein bestimmtes Material kann etwas ganz Bestimmtes. Und das zu entdecken, mindestens zu entdecken, ist unglaublich wichtig. Also man kommt ja nie ganz daher, aber versuchen muss man. Giacometti hat einmal gesagt, er hätte schon jahrelang versucht, das zu malen, was er sieht, nicht das, was er weiß. Das finde ich als Metapher unglaublich schön.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, and they all got put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they all get put in boxes and they all come out the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Little Boxes, geschrieben von der Malvina Reynolds, interpretiert von Pete Seeger. Das ist ein Plädoyer für Differenzen. Little Boxes beschreibt die Vorortentwicklung in den USA, wo die Menschen alle in kleinen Einfamilienboxen aus billigem Material leben. In dieser uniformen Umgebung entsteht auch nur uniformes Verhalten. Oder, um es nochmal mit den Worten von John Caminada zu sagen, die Welt wird kleiner, wenn alles gleich aussieht.
Subkutan.
Architektur ist ein Maler, der eine Landschaft und somit auch eine Kultur mitgestaltet. Aber was heisst es, in einem komplett fremden Kulturkreis als Architekt zu arbeiten? Pete Nieder kommt aus Deutschland, hat in der Schweiz Architektur studiert und lebt jetzt seit 10 Monaten in Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien. Er arbeitet als Architekt und unterrichtet an der Universität. Nele Janke hat mit Pete Nieder über seine Erfahrungen in Afrika geredet.
Seit 10 Monaten arbeitet Pete Nieder nun als Architekt in Äthiopien, wo er im Institut für Architektur, Baukonstruktion und Stadtentwicklung in Addis Abeba lehrt. Addis Abeba hat um die 3 Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt von Äthiopien. Addis Abeba ist die viert schnellst wachsende Stadt der Welt.
Ja, hier in Äthiopien ist man sehr willkommen als europäischer Architekt. Das Land erfährt gerade einen Bauboom und ja, Expertise und Austausch ist extrem willkommen.
Pete Nieder entwickelt Projekte, die gemeinsam mit den Studenten realisiert werden. Bei einem dieser Projekte geht es darum, den Campus der Universität zu erweitern.
Da stellt sich hauptsächlich die Herausforderung, wie geht man mit dem Slumgebiet, was halt an den Campus angrenzt, wie geht man damit um? Weil der Campus halt dort in diese Richtung erweitert werden soll, stehen wir halt vor großen Herausforderungen, wie wir halt mit dieser Transformation umgehen.
Pete Nieder hat an der ETH in Zürich Architektur studiert und nach seinem Abschluss arbeitete er 2 Jahre in einem Architekturbüro in Zürich.
Ja, in der Schweiz wird ja eigentlich sehr viel gebaut zurzeit. Von daher ist es nicht so schwierig, in einem Architekturbüro einen Job zu finden.
Nach 2 Jahren entschied er, die Schweiz zu verlassen. Er fand die Schweiz als Umfeld nicht inspirierend. Es ging ihm in der Architektur zu sehr um die formale Ebene.
Ich verbinde halt irgendwie auch Architekturschaffen mit einer gewissen Art von Sinnsuche. Und da haben mir irgendwie die Anhaltspunkte gefehlt in dem Umfeld der Schweiz.
Äthiopien stellt aus sozialen, geschichtlichen und klimatischen Gründen ganz andere Herausforderungen an einen Architekten. Die Gebäude, die momentan in Addis Abeba realisiert werden, sind vielleicht nicht so attraktiv. Jedoch befindet sich Addis Abeba in einem interessanten und von vielen Themen aufgeladenen Transformationsprozess. Somit ist die Architektur lebendig und überraschend, besonders die Diskurse dazu. Addis Abeba besteht heute aus etwa 60% Slumgebieten. Diese sollen bis 2020 ersetzt werden durch sozialen Wohnungsbau.
Diese Transformation ist einfach in der Quantität schon enorm. Ja, Architekten sich halt mit diesen Transformationen auseinandersetzen können und sollen.
Wie geht man damit um, dass über 50% der Bausubstanz, die es momentan in Addis Abeba gibt, in 10 Jahren verschwunden sein wird?
Oder wie wirkt sich Architektur auf den öffentlichen Raum aus?
Piet Nieder findet es besonders interessant, an der Universität diese Themen gemeinsam mit Studenten zu erforschen.
Weil Architektur auf jeden Fall auf sehr, sehr, sehr starke Art und Weise das Leben oder das zivile Leben mitbestimmt.
Er sieht die Aufgabe der Universität auch darin.
Ja, quasi das Bauen des Landes halt zu sensibilisieren, stärker für die Themen.
Ein großer Unterschied in der grundsätzlichen Stadtarchitektonik zwischen Europas Städten und Addis Abeba ist, in Europa haben wir Altstädte, die fußläufig, häufig verkehrsberuhigt und Teil der Stadtidentität sind. Addis Abeba ist geprägt von einer Bürgerkriegsvergangenheit und großen sozialen Unterschieden. Wie schafft man es, in einer solchen Stadt nachbarschaftliche Verhältnisse aufzubauen? Wie setzt man den Großstadtanspruch an Addis Abeba als das Brüssel von Afrika um? Äthiopien war eines der wenigen afrikanischen Länder, welches nicht kolonialisiert war. Vielleicht ist deswegen die Kultur und Identität Äthiopiens sehr stark und eigen. Für die Architektur in Äthiopien wünscht sich Piet Nieder auch ein solches Selbstbewusstsein und eine starke Identität.
Oder wie kann die äthiopische Stadt eigenständig sein und nicht einfach eine General International City?
Für sich selbst wünscht sich Piet Nieder, dass er als Architekt etwas Sinnvolles beitragen kann.
Was kann ich gesellschaftlich oder künstlerisch beitragen mit Hilfe der Architektur?
Darum hat er auch einen Wunsch für die Architektur in Europa. Für Europa wünscht er sich interessantere Fragestellungen, dass Architektur aktiver werden kann, denn er findet, in Europa gibt es drängende gesellschaftliche Fragen.
Wie ist das Verhältnis von Natur und Stadtraum? Das ist in der Schweiz natürlich auch eine ganz große Frage.
Wer mehr über die Universität in Addis Abeba will wissen, findet Informationen unter www.eiabc.edu.et. Und jetzt eine musikalische Interpretation von Architektur von John Zorn. Thank you. Addis Abeba bimsen wir uns jetzt zurück nach Bern. Zum Ausflug ins Kornhausforum, wo aktuell die Ausstellung «Freiräumt» stattfindet. Zu sehen sind verschiedenste Projekte rund um die Architekturausbildung von der Fachhochschule Bern. Beton, Stahl und Glas. Damit bauen wir heute unsere funktionalen Hochglanzbunker und verdichten unsere Städte. Am Simon Springer seine Abschlussarbeit ist hier ein recht unkonventioneller Vorschlag. Ein kubusförmiger Ruhrraum aus Lehm. Julia Meier und Theresa Bayer haben ihn getroffen.
Es ist ein sonniger Samstagmorgen. Bernerinnen und Berner spazieren über die Brücke, gehen auf Amerika Rüebli und Lauch einkaufen. Theresa und mich aber ziehen nach innen. Wir treffen uns im Kornhausforum. Wir wollen dort die Ausstellung «Freiräume – Jahresausstellung Architektur» schauen. Im Mittelpunkt dieser Ausstellung stehen Arbeiten von Architekturstudierenden der Berner Fachhochschule. Wir haben mit Simon Spring abgemacht, Bachelor-Absolvent. Er führt uns durch die Ausstellung und zeigt uns seine Abschlussarbeit.
Es ist ein Kubus, sehr einfach gehalten von außen, in gestampfter Erde, eigentlich in Lehm. Hat nur zwei Öffnungen, einen Eingangsbereich und ein Fenster im Gang, das den Gang beleuchtet.
Der Kubus aus Lehm nennt sich Raum der Stille und steht zmitzt in einem Feld. Aber nicht irgendein Feld, es ist ein Feld zwischen Bernbrunnen und Niederbottigen. In unmittelbarer Nähe zum Einkaufstempel Westside.
Es ist eine luxuriöse Platzierung, aber ich wollte es eigentlich als Gegenpol machen zu dieser sehr stark konsumlastigen Architektur von diesem Liebeskind und seinem Einkaufszentrum Westside. In diesem Westside gibt es nichts, wo man eigentlich so ein bisschen sich zurückziehen kann oder auch die Ruhe suchen kann. Wenn man andere vergleichbare Einkaufszentren anschaut, haben die heutzutage oft eben so einen Raum der Stille, zum Beispiel, wo ähnlich wie in einem Bahnhof oder in einem Flughafen, wo sich auch die Leute mal zurückziehen und zurückbesinnen können.
Als Antwort auf das laute, emsige Westside entwirft der Simon Spring einen Raum der Stille, einen Kubus aus Lehm. Der junge Architekt ist fasziniert von diesem Material.
Ich finde Lehm sehr spannend, weil es einem auch wirklich zurückführt, denke ich, so in das die archetypischen Grundsätze vielleicht auch vom Menschen und natürlich auch das sehr stark eigentlich widerspiegelt schon nochmal vom Material her, dass etwas auch wieder vergeht. Also Lehm, ein Lehmhaus kann man im Prinzip aufbauen und das kann, sag jetzt mal, zu 100% wieder zurück in die Erde gehen. Und das ist vielleicht ein bisschen der Ansatz von Vergänglichkeit und, sag jetzt mal, Wiedergeburt, wo vielleicht hier auch ein bisschen hineinspielen könnte.
Lehm hat als Baumaterial natürlich auch Nachteile. Der Simon Spring nennt zum Beispiel die Erdbebensicherheit, die sehr schlecht ist, oder die Gefahr von Erosion, die verlangt, dass man den Lehm von Feuchtigkeit schützt. Außerdem ist Lehm aufwendig und teuer zu herstellen. 5-mal so teuer wie Beton. Wohnungsbauten zeichnen und Grundrisse einteilen. Das war am Simon Spring sein Alltag als Architekturstudent und für seine Abschlussarbeit wollte er etwas anderes ausprobieren. Früher, vor dem Architekturstudium, war Simon Spring Instrumentenbauer.
Für mich hat das einen gewissen Zusammenhang, so ein Gebäude wirklich zu entwickeln, ich sage jetzt mal ganz plump, wie ein Instrument, wo man bei uns Detail vielleicht Wert legt und wo vielleicht nicht primär nur einer Wirtschaftlichkeit untersteht. Und das wichtige Thema ist natürlich für mich wirklich das Material. Also das kommt wirklich aus der Vorbildung, die ich habe, dass ich fasziniert bin vom Material. Dass ich das Gefühl habe, oh, wow, super.
Die Ausstellung «Freiräume» war noch bis am Freitag Kornhausforum. Wenn du vom Kornhaus ein bisschen abgehst, Richtung Bergraben, und dann rechts einbiegst, stehst du vor dem wohl oder vor einem von den wohl eindrücklichsten Bauten in Bern, das Münster. Aber halt, wer weiss eigentlich, wie das Ganze enthüllt aussieht, ohne sein Patientenmäntel. Dani Klangler wollte wissen, ob das mit dieser ewigen Baustelle irgendwann mal ein Ende hat.
Herr Heberli, ich lebe seit knapp 8 Jahren hier in Bern und ich habe den Turm vom Berner Münster immer nur mit dem Baugerüst gesehen. Jetzt Sie, Herr Heberli, Sie sind der Architekt, der die ganzen Restaurationsarbeiten betreut. Seit wann laufen die Restaurationsarbeiten und warum brauchen Sie so lange?
Ja, also ich bin sehr froh, dass Sie von Restaurierungsarbeiten reden und nicht von Renovationsarbeiten, weil wir müssen das Stück neu machen. Das ist hier oben. Und wir selber haben verschiedene Gerüste am Turm. Der Turm ist halt riesig gross. Und die Gerüste, die Sie jetzt sehen, die sind vor 3 Jahren noch nicht dort oben gestanden. Also die obersten 55 Meter sind wir jetzt in den letzten paar Jahren am Sanieren, Konservieren. Und das ist halt ein bisschen eine komplizierte Sache. Aber die ganzen Bereiche, wo wir jetzt arbeiten, dort hat man seit 1893 nie mehr gearbeitet.
An was leidet denn das Berner Münster? Also warum braucht es die Restauration genau?
Also an sich leidet das, wie wir auch, am Altwerden. Und wenn man alt wird, kann man würdig alt werden. Oder eben, es ist ein schlimmes Altwerden und wir wollen das Münster bewahren vor dem schlimmen Altwerden. Wir wollen es würdig altern, es wird weiterhin altern, aber es wird eine fitte alte Dame am Ende.
Wann wird das Berner Münster endgültig enthüllt?
Also das Berner Münster, reden wir jetzt mal vom Turm. Und Sie reden sicher von den grossen Gerüsten. Die ganz grossen Gerüste werden wir Ende 2014 oben abnehmen. Wir haben nachher noch 2 Gerüstbasen, wo wir eigentlich alles draufgestellt haben. Und dort, die werden wir im 2015 wegnehmen. Das sind also 2 Ringe, wo wir innen dran noch verschiedene technische Einrichtungen machen. Und nachher sollte die ganz grossen Gerüste am Münster Turm für längere Zeit nicht mehr kommen.
Und was heisst das denn für Sie? Wird Ihnen die Arbeit ausgehen als Münsterarchitekt oder braucht es schon bald die nächste Sanierung?
Also eigentlich haben wir sowieso ein Konzept, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass wir lieber periodisch pflegen, weder einmal ein riesiger Service, wo nachher unglaublich viel Substanzflöte geht, genauso wie Sie heute in der Medizin auch zuletzt ein Gelenk ersetzen, zuerst noch schauen mit der Physio, mit weiss nicht viel was, dass Sie weiterkommen.
Das heisst also, es wird immer mal wieder ein Gerüstchen geben?
Es wird immer wieder mal ein Gerüstchen geben. Wenn es kein Gerüstchen gibt, dann schaue ich Bern nicht gut zum Münster.
Die Physiotherapie am Münster geht also weiter. Apropos Baustellenkostüm. Auch das zukünftige Generationenhaus neben dem Bahnhof in Bern fehlt gerade im Umbaukleid. Aktuell findet sich auf dieser Einkleidung Richtung Bubenberg Platz eine grosse Werbetafel. Dort drauf ein stattliches Wohnzimmer. Links im Bild ein Mädchen, ja die 12 am iPad. Rechts davon die Mama am Computer. Dann folgt der Sohn am Laptop. Abrunden tut das idyllische Bild dann am rechten Rand der Papa vor dem Fernsehen. Liebes Generationenhaus. Ist das wahr?
Rabe.
95,6.
Das war es für heute von Subkultan. Kultur, auf die ihr bauen könnt. Mitverantwortlich für die Sendung stehen Theresa Bayer, Julia Meyer, Nele Janke, Emilia Vasella und Annik Wangler. Redaktionsleitung Theresa Bayer und Julia Meyer. Bevor wir jetzt aber endgültig ins Klammbecken überschwimmen, noch ein Buchtipp von Annik Wangler. Ich bin Tire Müller und ich sage Tschüss zusammen.
Henrietta Thomsen ist Mode- und Designjournalistin. Und sie hat ein ultimatives Handbuch für Neo-Handwerkerinnen und Neo-Umgestalter geschrieben. Der Titel des Buchs «Mach neu als alt, Welt retten, Geld sparen, Style haben» ist Programm. Laut Autorin kann Design nicht nur stylisch, sondern auch umweltbewusst und nachhaltig sein. Das Buch «Mach neu als alt» soll zeigen, wie Design ohne verschwenderische Mittel möglich ist. Beim Label selber gemacht, kommt mir aber gerade als erstes folgendes Vorurteil in Sinn. Nämlich, dass tätige Gegenstände meistens unpraktisch und einfallslos sind und im schlimmsten Fall siffig aussehen. Die Ideen im Buch sind aber bestechend innovativ und stylisch. Warum nicht eine Einkaufstasche aus alten T-Shirts nähen, ein Glätteis anmalen und als Buchstütze brauchen? Oder den alten Wäschständer als Halter für Zeitungen und Geschenkspapier umfunktionieren? Tätige und 100 andere Bastel- und Umfunktionierungsideen findet man in dieser Recycling-Bibel. Beispiele sind übersichtlich in den Bereichen Möbel, Beleuchtung, Werkzeug, Haushaltsgeräte, Textilien und Aufbewahrung unterteilt. Bei all diesen Ratschlägen graut es mir aber schnell mal vor den Bedienungsanleitungen. Bei Bastelanleitungen komme ich nämlich regelmässig nicht raus und so Handbücher finde ich etwas eher Langweiliges. Doch siehe da, im Buch hat es praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Sie sind kurz, verständlich und mit Zeichnungen garniert. Sogar für eine komplette Einbauküche aus Holzresten und alten Möbeln braucht es nicht mehr als 2 Seiten. Witzige Kommentare eingeschlossen. Beim konkreten Werk ankommen, denke ich mir aber, dass mir wahrscheinlich die Hälfte der Werkzeuge für solche Bastelaktionen fehlt. Aber auch hier zeigt mir das Buch schnell, wie wenig Werkzeuge es wirklich braucht und dass ich das meiste nicht muss neu kaufen. Ich bekomme auch gerade noch unterhaltsame Tipps zu praktischen Sachen, die man immer daheim haben sollte. Zum Beispiel einen Schredder. Und falls der fehlt, halt einfach das Kind zum Schnipseln einsetzen. Optional, aber sehr dringend, empfiehlt das Buch Guetzli und Tee als wichtige Begleiter von Wiederverwertungs- und Umgestaltungsaktionen. Bei der Auswahl an Gegenständen, die man wiederverwerten kann, könnte einem aber auch fast Sturm werden. CD-Hüllen, Korken, Müsli-Karton, Knöpfe, alte Zeitungen und. Da kommen mir gerade sammelwütige Hamster in Sinn. Und das bei meiner kleinen Wohnung. Das Buch «Mach neu als alt» empfiehlt darum auch nur ein paar Basics, die man immer aufbewahren sollte. Zum Beispiel Schachteln, Plastiksäcke oder Papierreste. Und sind viele von diesen Sachen zusammengekommen, soll man aufhören sammeln und anfangen verwerten und recyceln. Zwischen all diesen Tipps hat es immer wieder «Mach neu aus alt» Inspirationen von bekannten Designern. Und ich erfahre auch einiges über die Geschichte des Designs. Zum Beispiel, dass das Umdeuten von Alltagsgegenständen auch «Ready-Made-Design» heisst. Oder was genau das IKEA-Hacking ist. Und dass der Designer Thor Bontje vor allem mit seinen schlecht gebauten Möbeln aus gebrauchtem Material bekannt wurde. Das ist spannend und macht Mut, sich selber daran hinzuwagen. Da möchte ich am liebsten einen Fernseher bestellen, nur dass ich mit dem Verpackungskarton anfangen könnte, experimentieren.
Subkutan!